Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und erst recht ganz großen Dank für die Einladung nach Feldkirch in das Saumarkt-Theater. Und als ich das zum ersten Mal las, fiel mir natürlich sofort Goethes Faust ein, nicht Auerbachs Keller, wo die 500 Säue durchgetrieben werden. Dann habe ich mich gerade heute, als ich im Flugzeug von Berlin kommend nach Friedrichshafen saß, gefragt, warum bist du nicht auf dieser großen Demonstration in Berlin? Warum fährst du nach Feldkirch in einer großen Demonstration anlässlich der Grünen Woche in Berlin, wo es um die Massentierhaltung geht? Und da habe ich mir überlegt, vielleicht waren die 500 Säue von Goethe auch schon der Beginn der Massentierhaltung. Also auch das hat eine längere Geschichte, als die Zeitgenossen manchmal anzunehmen in der Lage sind. Aber sei es drum, heute geht es in diesem Theater am Saumarkt in Feldkirch um den Kapitalismus, um seine Krisen, vielleicht sogar um das Ende des Kapitalismus. Und da ich ein vorsichtiger Mensch bin, habe ich, als ich dieses Buch geschrieben habe und mir den Titel überlegte, angehängt, das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Und damit kann man entweder sehr zufrieden sein und sagen, natürlich, der Kapitalismus hat sich in seiner langen 250, 300, 400, 500-jährigen Geschichte schon so häufig verändert und immer war es dann ein anderer Kapitalismus, aber der, den wir kannten, der war verschwunden. Also durch das Verschwinden des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, wird der Kapitalismus nicht etwa als Gesellschaftssystem dann passé sein, sondern sich eben auch erneuern können. Das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Und die andere besteht natürlich darin, dass dann, wenn bestimmte Eigenschaften des Kapitalismus nicht mehr so ohne weiteres fortgesetzt werden können und wir sind in einer Phase, wo es offensichtlich ist, dass irgendwann es mal zu Ende ist mit den fossilen Energieträgern und dann stellt sich nun wirklich die Frage, wird dann ein anderer Kapitalismus kommen mit ähnlichen Eigenschaften und ähnlicher Dynamik wie der schon in der Vergangenheit existierende oder wird nicht doch dies eine Herausforderung für uns alle sein müssen, an etwas Neues zu denken. Aber bevor man an etwas Neues denkt, bevor man sich mit der Therapie beschäftigt, würden die Ärzte sagen, muss man die Diagnose stellen, muss man also untersuchen, wie funktioniert dieser Kapitalismus eigentlich? Natürlich ist es nicht möglich, etwas, was man in einem ganzen Studium allenfalls herausbekommen kann, in einem kurzen Vortrag von etwa einer halben Stunde, das erinnert mich daran, dass ich mir die Uhr jetzt hier daneben lege, vortragen kann. Aber man wird einige Eckpunkte benennen können, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Was wir gegenwärtig erleben, ist ja die Krise des Kapitalismus und vielleicht sogar mehr als eine normale Krise des Kapitalismus. Bislang waren die Krisen, und so sind wir es gewohnt, das auch immer wahrzunehmen, eigentlich zyklische Krisen, die kommen und die gehen. Das Abwechseln von Konjunkturen und Krisen beschäftigt die Nationalökonomie, die Ökonomen, die Wirtschaftsgutachter seit Jahrzehnten, sondern die Krise heute ist vielleicht etwas mehr eine Systemkrise. Und ich will versuchen, darauf ganz kurz einzugehen. Denn wir haben etwas erlebt, was in den letzten Jahrzehnten, seit ungefähr den 1970er Jahren geschehen ist, die sogenannte Finanzialisierung des Kapitalismus. Ein schreckliches Wort, besagt aber nichts anderes, als dass die Finanzmärkte, anders als in den Jahrzehnten, vielleicht auch in den Jahrhunderten zuvor, eine entscheidende Rolle bei dem Gang der Geschäfte auf Weltebene zu spielen begonnen haben. Dies ist eine unmittelbare Folge dessen, was in den 70er Jahren geschehen ist. Der neoliberale Ökonom hat sich selbst so bezeichnet, insofern ist das jetzt keine Zuschreibung meinerseits. Milton Friedman hat von einer Konterrevolution gegen den Keynesianismus gesprochen. Und diese Konterrevolution beinhaltete die Liberalisierung der Märkte, der Arbeitsmärkte, Davon wissen die Gewerkschaften in aller Welt ein Lied zu singen. Davon berichten inzwischen auch die Statistiker der OECD, auch der Regierung, unserer Regierung in Deutschland, vielleicht auch hier in Österreich, da kenne ich mich nicht so ganz gut aus, aber auch in anderen Ländern. Sie berichten darüber, dass diese Liberalisierung und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse dazu geführt hat, dass die Einkommen der Arbeitenden um 10 Prozentpunkte etwa in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen sind gegenüber den Einkünften aus Vermögen und aus Unternehmertätigkeit. Das ist die eine Seite. Aber vor allen Dingen bedeutete die Liberalisierung eine Liberalisierung der Finanzmärkte, und diese hat dann dazu geführt, dass die Akteure auf diesen Märkten innovativ, wie alle Kapitalisten sind, gleichgültig auf welchen Märkten sie aktiv sind, alles daran gesetzt haben, um Finanzinstrumente zu erfinden, die die Rendite nach oben gejagt haben. Finanzinnovationen bedeuteten Renditesteigerung, sonst waren es keine Innovationen, sonst wurden sie verworfen. Und genau das ist seit den 70er Jahren passiert. Die Renditen der Finanzvermögen sind nach oben gepusht worden. Und das bedeutet natürlich, dass die Forderungen an die reale Ökonomie entsprechend größer geworden sind. Es gab überhaupt keine Grenzen für die Steigerung der Renditewünsche der Finanzmarktakteure. Sie alle werden das wahrgenommen haben, als in den Jahren vor der Pleite der Lehman Bank, vor 2008 also, als gefragt wurde, wie hoch sind denn die Renditeerwartungen, dann haben die Banker geantwortet, na 20% mindestens. Und schon war ein anderer Banker da und hat gesagt, nein, 20% reichen uns nicht aus, wir machen 30%. Und schon war einer da und sagt, nein, 40%. Und so haben sie dann also alle diejenigen, die über Geldvermögen verfügten, eben versucht, an die Finanzplätze zu locken, wo die höchsten Renditen geboten wurden. Die Konkurrenz hat also auf der Basis liberalisierter Finanzmärkte die Renditeforderungen immer weiter nach oben gejagt. Es wurden dazu dann auch entsprechende Wertpapiere, wie das auf dem im Finanzmarkt Deutsch heißt, originated. Nicht? Sie wurden also ganz als Originale erzeugt, ganz neue Papiere, die es zuvor gar nicht gegeben hatte. Und dann kamen die Rating Agencies, die vorher eigentlich gar keine große Rolle gespielt hatten, kamen dann ins Spiel. Sie mussten diese neuen Papiere begutachten, sie mussten ihnen eine Note geben, und sie haben meistens ein AAA, das dreifache A, gegeben, weil das die Auftraggeber der Rating Agencies, die Banken, so wollten, weil nämlich mit dem AAA der zweite Teil ihres Geschäftsmodells einfacher zu erfüllen war, nämlich diese originierten Papiere auch weltweit zu verteilen, zu verkaufen, an den Mann bzw. seltener allerdings an die Frau zu bringen. Das ist also auch geschehen. Auf diese Weise hat sich also ein Spekulationskapitalismus globalisiert, und als dieser Spekulationskapitalismus irgendwann an seine Grenzen gestoßen ist, war das dann auch die Krise für alle im globalen Raum, eine globale Finanzkrise. Bislang waren wir gewohnt, wenn es Krisen gab, hatten sie lokalen Charakter, nationalen Charakter. Sie sind so ein bisschen übergeschwappt aus den USA nach Europa und so weiter. Alle waren irgendwie dann betroffen bei den schweren Krisen, etwa derjenigen der 30er Jahre. Aber bei den anderen Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg waren die doch wesentlich in kleinerem Maßstab angelegt. Und erst jetzt durch die Liberalisierung und Globalisierung der Finanzmärkte wurde eine veritable weltweite Finanzkrise aus dem, was in den USA seinen Ausgang genommen hatte, mit dem Modell von originate and distribute, erzeuge neue Wertpapiere und verkaufe sie weltweit. Das ist also passiert. Und es mussten die Ratingagenturen dabei ins Boot genommen werden, und deshalb haben sie auf einmal so eine ungeheuer große Bedeutung erlangt, die sie vorher gar nicht gehabt hatten. Nun, das Problem besteht darin, dass alles das, was auf den Finanzmärkten geschieht, also zur Renditesteigerung dient, dass aber dann irgendwann einmal deutlich wird, dass die reale Ökonomie, die ja dafür sorgen muss, dass die Forderungen auch wirklich realiter bedient werden, wenn das nicht mehr geht, dann gibt es eben auch die Finanzkrise. Dann zeigt sich, dass hier auch Grenzen eingezogen sind, die in der Finanzkrise 2008 entstanden. Da kann man es sehr schön nachvollziehen. Es wurden Papiere erzeugt auf der Basis von Krediten, die an Hypothekenschuldner, Häuslebauer gegeben worden sind. Es wurden immer mehr da hereingezogen. Auch diejenigen, die eigentlich gar nicht wertpapierbedienungsfähig waren, weil sie viel zu geringe Einkommen hatten, diese berühmten Ninjas, nicht? No income, no job, no assets, also kein Einkommen, kein Job und auch keine Vermögenswerte, die haben trotzdem Kredite bekommen und irgendwann waren sie nicht mehr in der Lage, die Kredite zu bedienen. Das war bitter für die Schuldner, denn sie mussten aus ihrer Immobilie in aller Regel raus und wahrscheinlich haben viele von ihnen die Bilder aus den USA 2008 in Erinnerung, nicht die Zeltstädte, die überall aus dem Boden schossen und die leerstehenden Immobilien, weil tatsächlich die Immobilien gepfändet waren und die Leute auf der Straße waren, Immobilienbesitzer, die zu Zeltbewohnern herabgewürdigt wurden, abhängig von sozialen Einrichtungen, von der Caritas anderer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite besteht aber darin, dass alles das, was so im Finanzsektor passiert, letztendlich doch reversibel ist. Nach einer Krise folgt wieder ein neuer Aufschwung. Immer dann, wenn Schuldner durch andere Schuldner ersetzt werden können, kann auch wieder Geld angelegt werden. Es wird ja bedient von den neuen Schuldnern. Es ist reversibel, es ist zyklisch. Und das ist etwas, was für das Finanzwesen kennzeichnend ist. Erstens zeigt es sich, dass hier Schuldenzyklen nun tatsächlich stattgefunden haben. Viele, die älter sind, werden sich noch erinnern an die Schuldenkrise der sogenannten Dritten Welt in den 80er Jahren. Das waren zuerst die Schuldner, die nach der Liberalisierung der Finanzmärkte gesucht worden sind. Die gerieten in eine schwere Krise, konnten die Schulden nicht mehr bedienen. Mexiko, Brasilien und andere Länder waren pleite Anfang der 80er Jahre. Das hat 10 Jahre gedauert, dann kamen aber neue Schuldner. Das waren die Schwellenländer. Einige der alten Schuldnerländer waren inzwischen auch Schwellenländer wie Brasilien und die gerieten jetzt in eine Krise, nachdem sie erst als Schuldner von den Vermögensbesitzern, von den Finanzinstituten gepäppelt worden sind. Und als diese Schuldner der Schwellenländer dann Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts zusammenbrachen, die Asienkrise von 1996 bis 1998 ist in Erinnerung, das war der Anlass für die Gründung von ATTAC, nur nebenbei gesagt. Und als Argentinien im Jahre 2000 in die schwerste Krise seiner Geschichte geriet, vorher schon Brasilien, 1998 auch Russland und die Türkei. Da stand die Frage an, welche neuen Schuldner kann es denn jetzt noch geben? Und es gab neue Schuldner. Das waren die Start-ups der Internetwirtschaft, der New Economy in den USA, in die das Kapital dann transferiert wurde und dort angelegt wurde, das aus den Schwellenländern wegen ihrer Krise abgezogen worden ist. Mit Verlusten zwar, aber es waren ja neue Schulden auf einmal da in der New Economy. Nur diese New Economy platzte im Jahre 2000. Auch damals Verluste von 3.500 Milliarden US-Dollar für die Vermögensbesitzer. Aber es blieb noch immer genügend übrig, um dann eben, weil die Zentralbank in den USA die Zinsen senkte, um einen Boom anzufachen nach dem berühmten 11. September 2001 und daher dann eben auch mit billigen Krediten neue Schuldner geködert werden konnten. Das waren die Immobilienbesitzer, die dann im Jahre 2007, 2008 die große Pleite und die Auslösung der großen Finanzkrise hervorgerufen haben. Also eine zyklische Bewegung der Verschuldung. Und die Frage steht wieder an, wer sind die nächsten Schuldner eigentlich, wenn die Immobilienbesitzer es nicht mehr schaffen? Und man hat diese nächsten Schuldner auch gefunden. Das sind die Staaten, insbesondere die europäischen Staaten, aus welchen Gründen auch immer. Die Staaten, die die Banken retten mussten, weil die Banken in Schwierigkeiten geraten sind in der Schuldenkrise, und daher nun auf einmal die Staaten zu Anlagefeldern sich Kredite verschaffen mussten bei den Banken, die sie zuvor gerade gerettet hatten. Für die Banken war das ein fantastisches Geschäft, für die Schuldner, für die Staaten in Europa, wie wir wissen, eine Katastrophe, die sich jetzt ja in aller Deutlichkeit zeigt und mehr ist als nur eine Katastrophe für die unmittelbar Betroffenen, für die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger, sondern eben auch für die Stabilität des Finanzwesens insgesamt in Europa zunächst, aber auch für die gesamte Weltwirtschaft. Hier ist also irgendwo das Ende der Fahnenstange so lange erreicht, und vielleicht können wir in der Diskussion dann auch mal überlegen, wer könnten denn die nächsten Schuldner sein, um wieder aus der Bredouille herauszukommen. Es gibt nächste Schuldner, und damit komme ich auch sofort zu der realen Seite der Ökonomie. Denn in der realen Ökonomie müssen ja genau diese Überschüsse produziert werden, die zur Bedienung der finanziellen Forderungen benötigt werden. Das ist in einer keynesianischen Welt eigentlich gar kein Problem. Diejenigen, die sich ein bisschen in Ökonomie auskennen und auch mal in die Keynesische Theorie hineingeschaut haben, wissen, ich vereinfache jetzt sehr stark, dass Keynes immer davon ausging, John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom der 30er Jahre, der immer davon ausging, dass die Schuldner in einer kapitalistischen Wirtschaft Unternehmer sind, die real produzieren und Profite erzeugen und auch Profite erzielen wollen. Eine entsprechende Profitrate ist also Bedingung. Solange diese Profitrate größer ist als die Zinsrate, die sie zu bezahlen haben auf die Kredite, die sie aufgenommen haben, ist die Welt in Ordnung. Das ist ein Nullsummenspiel. Dann kriegen die Geldvermögensbesitzer, die Finanzinstitute ihre Kredite bedient. Sie verdienen daran, und gleichzeitig bleibt auch für die Unternehmer in dieser keynesianischen Welt etwas übrig. Und da für alle etwas übrig bleibt, gibt es auch genug Arbeit. Das heißt, auch die Beschäftigung steigt. Also eine Welt, in der eigentlich alles bestens organisiert ist. Nur wenn die Realzinsen über die Profitrate allerdings steigen, sieht dies alles ein bisschen anders aus. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, um mit dem Problem fertig zu werden. Entweder man senkt die Zinsen, die monetären, die finanziellen Forderungen. Aber wie sollte das geschehen können bei liberalisierten Finanzmärkten, deren Konkurrenz dazu führt, dass die Finanzmarktakteure, die Finanzinstitute, die Banken, Versicherungen, die Spekulanten auf Deutsch gesagt, eben alles daran setzen, um die Renditeforderungen nach oben zu jagen. Man müsste also die Finanzmärkte kontrollieren, man müsste Zinssteigerungsgrenzen verordnen und dergleichen mehr, um hier etwas erreichen zu können. Aber das wird natürlich nicht geschehen. Dazu sind auch die Finanzmarktakteure inzwischen zu stark. Das akzeptiert auch die mediale Öffentlichkeit nicht. Das wollen weder die konservativen noch liberalen Parteien, die überall die Macht okkupiert haben. Das wollen noch nicht einmal sozialdemokratische Parteien. Also dieser Ausweg einer Begrenzung der monetären, der finanziellen Forderungen, der ist verschlossen. Den gibt es nicht. Und dann stellt sich die andere Frage: Können wir denn die realen Überschüsse, aus denen die finanziellen Forderungen bedient werden, können wir die vielleicht steigern? Alle sagen, das müssen wir tun. In Deutschland hat man ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz zu diesem Zwecke beschlossen. In Österreich Ähnliches. In Brasilien gibt es einen Wachstumsbeschleunigungspakt, der etwas Ähnliches beabsichtigt wie das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Und in allen Ländern gibt es diese Wachstumsbeschleunigungsillusion. Und auch die OECD, die internationalen Organisationen, verfolgen dieses Ziel und geben Regeln und zeigen Regeln und Maßnahmen auf, wie man dies erreichen kann. Also eine Manie hat die Welt insgesamt ergriffen, um die realen Überschüsse durch positive Wachstumsraten zu steigern, damit die finanziellen Instabilitäten auf diese Weise beseitigt werden können. Man kann dann auch, so lautet die Formel, aus der Finanzkrise herauswachsen. Das war auch die Vorstellung der Weltbank in der Schuldenkrise der 80er Jahre. Auch schon in den Jahrzehnten zuvor war dies ein entwicklungspolitisches Modelldenken, das in den internationalen Institutionen eine Rolle spielte. Man verschuldet sich und dann wird man die Investitionen finanzieren, die geeignet sind, um die Überschüsse zu steigern. Mit den gesteigerten Überschüssen bedient man die Schulden, baut sie sogar ab, wird dann irgendwann einmal Überschüsse haben und aus diesen Überschüssen dann selbst Kredite vergeben, also aus einem Schuldnerland ein Gläubigerland werden können. Das ist die berühmte Schuldenzyklushypothese, die vor allen Dingen die Weltbank in die Welt gesetzt hat. Sie ist nur leider, so logisch sie klingen mag, nirgendwo in der Welt auch nur kurzfristig realisiert worden. Also die Überschüsse lassen sich nicht so einfach steigern. Und damit sind wir sofort bei Grenzen angelangt. Grenzen des Wachstums sind seit 1972 spätestens in der Debatte, seit den Veröffentlichungen des Club of Rome. Die Grenzen gibt es natürlich in der realen Welt, anders als in der finanziellen Welt, schon wegen des Charakters. Die Natur ist begrenzt. Der Planet ist begrenzt, das wusste schon Immanuel Kant und hat dies als Grundlage dafür genommen, um den kategorischen Imperativ, also eine ethische Regel, abzuleiten. Nur weil alles begrenzt ist, müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen und dann stellt sich die Frage, was sind die Regeln dieser wechselseitigen Rücksichtnahme? Und das ist der kategorische Imperativ von Kant. Das ist also eine alte Geschichte, die aber immer wieder neu erzählt werden muss, weil sie auch immer wieder in Vergessenheit gerät. Die Natur ist begrenzt, weil der Erdball begrenzt ist. Aber auch die Gesellschaften sind begrenzt. Sie haben nur eine begrenzte Möglichkeit, mit den Krisentendenzen umzugehen, diese zu ertragen, zu verarbeiten. Auch der einzelne Mensch ist begrenzt, seine innere Natur ist begrenzt. Die Gesundheit ist gefährdet, wenn bestimmte Bedingungen nicht eingehalten werden. Also Grenzen überall, wenn wir uns mit der realen Seite der Ökonomie auseinandersetzen. Und diese Grenzen betreffen auch Bereiche, die mit Ökonomie zunächst einmal wenig zu tun haben. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn wir Überschüsse produzieren, transformieren wir Natur, transformieren wir uns selbst, wir verändern uns dabei, transformieren wir auch die Gesellschaft. Und viele dieser Transformationen sind schlicht und ergreifend irreversibel. Ich sagte, im Finanzbereich ist vieles reversibel, aber nicht in der realen Welt. Einmal verändert, lässt sich das nicht mehr rückgängig machen. Eine Art, die ausgelöscht ist, ist in dem Buch des Lebens verschwunden. Es gibt sie nicht mehr und wir können sie nicht neu schöpfen. Und jeder weiß, dass man zwar aus einem Ei ein Spiegelei machen kann, aber aus einem Spiegelei kein Ei, kein rohes Ei. Und darin drückt sich die Irreversibilität alles Tuns in der Natur und auch in der Gesellschaft letztendlich aus. Und noch etwas. In der Finanzsphäre ist alles reversibel und gleichzeitig irgendwie auch zyklisch. Aber in der realen Ökonomie, bei den Transformationen von Stoffen und Energien, ist alles irreversibel und es ist nicht nur zyklisch, es ist vor allen Dingen kumulativ. Die Schadstoffe reichern sich an, die wir produzieren. Es werden immer mehr und sie werden nicht ohne weiteres abgebaut oder nur mit großem Energieaufwand lassen sie sich abbauen. Und irgendwann einmal sind sie so weit kumuliert, dass die berühmten Umschlagspunkte erreicht werden. Das wissen wir aus dialektischem Denken, dass irgendwann einmal qualitative Punkte erreicht werden, wo etwas umschlägt durch quantitative Kumulation. Und die gleiche Idee liegt den naturwissenschaftlichen Analysen etwa von Klimawissenschaftlern zugrunde, die auch sagen, je mehr CO2 wir in die Atmosphäre emittieren, desto mehr reichert sich diese Atmosphäre mit CO2 an und wir irgendwann einmal sind die Tipping Points, die Kipppunkte erreicht, wo das gesamte Klimasystem umschlägt. Wir wissen dies auch von Seen, die in die Schadstoffe eingeführt werden, dass sie irgendwann einmal umkippen. Das ist nicht unbekannt. Aber das findet gegenwärtig infolge der Globalisierung des Wirtschaftens, vor allen Dingen des Wirtschaftens, aber auch anderer Kommunikationsformen, finden dieses auf globaler, in globalem Maßstab statt. Und die Meteorologen, Klimatologen und auch andere Naturwissenschaftler haben sich auch deswegen zusammengetan und ein großes Manifest auch produziert, nicht, wo sie diese Tipping Points, diese Kipppunkte festhalten und dies als Planetary Boundaries, als Begrenzungen im planetaren Ausmaß bezeichnen. Und das müssen wir schon sehr ernst nehmen, wenn wir uns mit dieser Überschussproduktion beschäftigen. Denn offensichtlich sind diese Boundaries, diese Begrenzungen eben auch geeignet, um die Produktion der realen Überschüsse nicht zu gestatten, die aber notwendig wäre, um die finanziellen Forderungen bedienen zu können. Und dann sind wir sofort dort, wo inzwischen die Diskurse über die Wissenschaft hinaus angekommen sind. Das können wir heutzutage in Tageszeitungen nachlesen. Wir sind am Peak, auf dem Höhepunkt von sehr vielem oder sogar von allem. Peak Everything lautet der Titel eines kanadischen Wissenschaftlers. Alles ist inzwischen auf dem Höhepunkt der Nutzung und danach geht es dann eigentlich nur noch abwärts. Wir werden immer weniger nutzen können. Und einer der wichtigsten Peaks ist natürlich Peak Oil, der Höhepunkt der Ölförderung. Wobei man sich streiten kann, ist dieser Höhepunkt bereits erreicht oder wird er in den nächsten 2-3 Jahren erreicht sein oder ist er bereits geschehen? Keiner weiß das momentan so ganz genau. In 20 Jahren wird man dies genauer wissen. Aber wir sind an einem Kipppunkt angelangt und an Kipppunkten muss man sich Gedanken darüber machen, wie geht es denn eigentlich weiter? Denn eines ist vollkommen klar, jenseits dieses Peak bei Öl beispielsweise, wird es also noch mal so viel Öl geben, wie wir schon verbraucht haben. Aber dieses Öl, das bislang verbraucht worden ist, ist in 130 Jahren, seitdem das Ölzeitalter ausgebrochen ist, in Anführungszeichen, verbraucht worden. Und die zweite Hälfte dieses Öls wird aber in wenigen Jahrzehnten verbraucht sein. Und dann gibt es auf Erden kein Öl mehr, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir da nicht irgendwelche Grenzen einziehen. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kann denn dies eigentlich auf friedliche Weise geschehen? Was muss eigentlich in den Gesellschaften geändert werden, damit umgegangen werden kann? Aber eines ist auch ganz klar, nach dem Peak, jetzt bei Öl, ist es nicht mehr möglich, das Angebot dieses Grundstoffs des fossilen Kapitalismus zu steigern. Es geht langsam zurück. Und wenn auf der einen Seite das Angebot nicht gesteigert werden kann oder immer nur kurzfristig mal auch gesteigert werden kann und wenn es kurzfristig gesteigert wird, dann zu steigenden Kosten, Und wenn gleichzeitig aber die Nachfrage zunimmt, weil immer mehr Menschen den westlichen Lebensstil und die westliche Produktionsweise nachahmen und daher Öl verbrauchen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, dann steigt die Nachfrage, das Angebot bleibt zurück und das heißt unweigerlich, dass der Preis ansteigt. Das ist unvermeidbar. Und in der langfristigen Tendenz ist dies bereits geschehen und es wird sich auch in der Zukunft so fortsetzen. Und dann stellt sich die Frage, ist es noch möglich, dies alles zu bezahlen? Und ist es möglich für alle, dies zu bezahlen? Oder wird es ein Hauen und Stechen um die letzten Tropfen dieser kostbaren Ressource dann geben? Und wenn wir dann sagen, ja klar, Öl ist ein Problem, aber es gibt ja das unkonventionelle Öl. Es gibt das Easy Oil, das leicht zugängliche Öl mit hoher Qualität. Und es gibt dann das Tough Oil, das schwer zugängliche Öl, das auch mit nicht so guter Qualität für die Verbrennung ausgestattete Schweröl und dergleichen mehr. Aber besser Tough Oil als gar kein Oil, wird dann geantwortet. Und klar, wir können die Teersende in Kanada nutzen. Wir können die Teersende und anderes Schweröl aus dem Orinoco-Becken holen, wo über 90% der Ölreserven noch liegen. Und wenn man dieses Öl zu den venezolanischen Ölreserven hinzurechnet, ist Venezuela reicher an Öl als Saudi-Arabien. Aber es ist Tough Oil und nicht eben Easy Oil. Seine Qualität ist schlechter und die ökologische Bilanz ist katastrophal. Und da sind wir bei einem Punkt, der für die zukünftige Debatte von großer Bedeutung sein wird. Erstens, das fossile Öl hat eine sehr hohe Energiedichte. Und es gibt wenige Stoffe, die eine ähnlich hohe Energiedichte besitzen. Und die eine so hohe Energiedichte besitzen, haben gegenüber dem Öl dann möglicherweise einen gewissen Nachteil, weil nämlich der Energy Return on Energy Invested, die Energieausbeute für investierte Energie, schlechter ist als bei dem fossilen Öl. Es ist also nur teurer herzustellen und es ist vielleicht auch nur konfliktreicher. Herzustellen, zu fördern oder sonst wie zu ergattern. Also das Öl hat so viele Vorzüge und deswegen ist es die Grundlage für die Energieversorgung kapitalistischer Wirtschaften geworden. Und ob das in Zukunft so möglich sein wird, ist also zweifelhaft. Nun kann man aber auch Alternativen finden. Man kann die gleiche Technologie, die wir gewöhnt sind, die gleichen Lebensformen, die gleichen Produktionsweisen aufrechterhalten, ja, mit dem nicht konventionellen Öl, Tiefseeöl, denken wir an das, was im Golf von Mexiko passiert ist oder vor der brasilianischen Küste erst vor wenigen Wochen, nämlich Ölverschmutzung von grandiosen Ausmaßen. Wir können auch dazu übergehen, statt Öl Biomasse in Sprit zu verwandeln. Das ist überhaupt eine Möglichkeit für neue Kapitalanlagen. Und da haben wir wieder die neuen Schuldner, die die Finanzindustrie braucht, um fortfahren zu können mit ihrem Geschäftsmodell des Originate and Distribute. Sie müssen nur entsprechende Wertpapiere darauf ausgeben. Und das tun sie auch. Dann beginnt die Spekulation auf einmal mit Land. Es beginnt die Spekulation mit nicht fossilen Treibstoffen. Es beginnt auch die Spekulation mit den fossilen Treibstoffen mit Oil Futures an der Chicagoer Futures Börse und dergleichen mehr. Hier sind also Anlagemöglichkeiten auf einmal gegeben, die vorher so nicht existierten. Und man kann auch dann auf die Rohstoffe spekulieren, die benötigt werden, um die Biofuels, die aus Biomasse hergestellten Treibstoffe dann herzustellen und zu handeln. Das kann man dann eben auch mit entsprechenden Papieren auf Zuckerrohr bei der Herstellung von Ethanol oder auf Palmöl aus der Ölpalme oder aber auf Soja, das großflächig in Lateinamerika und Afrika angebaut wird, um Biodiesel herzustellen und dergleichen mehr. Die Rohstoffe und dann die Treibstoffe, die daraus gemacht werden, werden Gegenstand der Spekulation. Und das ist insofern interessant und auch wichtig und skandalträchtig, weil diese Rohstoffe, die für die Herstellung von Treibstoffen für Automobile benutzt werden, auch zur Nahrung von Menschen benutzt werden können. Und so entsteht eine Landnutzungskonkurrenz in der Welt, die schon heftige Formen angenommen hat, zumal auf den Finanzmärkten jetzt diese Spekulation dazu führt, dass auf einmal Biodiesel anstelle von Nahrung für Menschen dann eben herauskommt und somit also der Hunger in der Welt auf einmal zurückkehrt. Der Hunger, der durch das fossile Zeitalter weitgehend zurückgedrängt worden ist im 20. Jahrhundert. Er war nie ganz verschwunden, aber doch sehr weitgehend verschwunden. In Europa kennen wir den Hunger seit Jahrzehnten, wenn man von der Kriegsperiode absieht, nicht mehr. Aber dieser Hunger kommt dann also auf einmal wieder zurück, auch bedingt, nicht zuletzt bedingt, durch die Spekulation auf Finanzmärkten. Dies alles zeigt, dass es also Grenzen der realen Überschussproduktion gibt, dass also ein Ausweg durch Steigerung des realen Überschusses außerordentlich problematisch ist, dass das Wachstum tatsächlich begrenzt ist und dass hier auf einmal die Finanzmärkte eine ganz problematische Rolle spielen, weil sie nämlich auf Verknappungssituationen spekulieren und auf diese Weise Hunger und andere Gebresten der Menschheitsentwicklung verstärken können. Und dann stellt sich die Frage, was kann man eigentlich dann dagegen unternehmen? Was muss eigentlich getan werden? Und dann stellt sich die gleiche Frage, wie am Anfang schon aufgeführt. Die Krise hat damit zu tun, dass die finanziellen Forderungen sehr hoch sind, nach oben gejagt werden und gleichzeitig aber die realen Überschüsse nicht gesteigert werden können. Also kann man die Krise überwinden, indem man die finanziellen Forderungen eben begrenzt. Tatsächlich ist dies eine politische Linie, die von vielen, nicht nur von Attac oder anderen kritischen Gruppen, nicht nur von der Occupy-Bewegung und so weiter verfolgt wird, sondern also bis weit in die offiziellen politischen Organisationen, Parteien und manche Regierungen auch seinen Rückhalt findet. Eine Begrenzung der Finanztransaktionen durch eine Finanztransaktionssteuer. Selbst unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hat sich jetzt dafür stark gemacht und der französische Präsident Sarkozy ebenfalls, nachdem sie noch über Jahre, seitdem diese Forderung erneut auf den Tisch gekommen ist, durch Attac nach der Asienkrise 1996 dies immer als Unfug abgelehnt haben. Ich selbst war in einer Enquetekommission des Deutschen Bundestages und einige in dieser Enquetekommission hatten schon um das Jahr 2000 herum vorgeschlagen, noch eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, um die Spekulation nicht zu verhindern, aber doch zu behindern, um auf diese Weise eben dazu beizutragen, dass die Forderungen der Finanzinstitute nicht immer weiter in die Höhe gejagt werden, weil die reale Wirtschaft das überhaupt nicht zu leisten vermag. Alle waren dagegen in der Enquetekommission, weil sie sagten, dadurch wird die Effizienz von effizienten Finanzmärkten eben unterminiert. Und das wollen wir nicht, denn effiziente Finanzmärkte sind gut für den Wohlstand der Nationen. Also eine Finanztransaktionssteuer, das ist das Mindeste, was gemacht werden müsste, um die Forderungen zurückzuschrauben. Es kommen noch andere Möglichkeiten hinzu, das Verbot bestimmter Geschäfte, so wie manches auch in der realen Wirtschaft schlicht und ergreifend verboten ist, weil es die Gesellschaft schädigt, bestimmte Medikamente und dergleichen mehr, so muss man auch bestimmte Produkte, die nur schädlich sind, die keinen Nutzen stiften, eben auch verbieten können. Man muss auch das Ausweichen in die schwarzen Löcher der Weltwirtschaft, die Offshore-Finanzzentren, eines ist ja gleich hier in der Nähe, Liechtenstein, muss man natürlich versuchen auszutrocknen oder aber zur Kooperation bringen, denn sonst wird das alles nicht funktionieren können. Die Finanzforderungen also beschränken und gleichzeitig aber nicht jetzt die Überschüsse der realen Wirtschaft steigern, also das Wachstum beschleunigen. Das haut nicht hin, wegen des Peaks. Wegen des Peaks bei der Versorgung mit Ressourcen, aber auch wegen des Peaks, nur spricht man nicht davon Peaks, bei den Senken des Erdballs, dort wo wir die Schadstoffe abladen, insbesondere in der Atmosphäre, aber auch in den Gewässern, in den Böden, die Vergiftung großer Areale von landwirtschaftlich genutzter Fläche durch Pestizide und so weiter. Das ist alles an einer Grenze angelangt, wo es eigentlich nicht mehr so wie bisher weitergeht. Der Kapitalismus ist an einer Grenze, wo wir davon sprechen müssen, dass er sich ändern muss, der Kapitalismus, den wir zur Kenntnis genommen haben, in dem wir uns zwar ziemlich gut auch gelebt haben. Aber das wird eben nicht weitergehen, und wenn wir Verantwortung für künftige Generationen tragen, wird man also auch diesen Grenzen Rechnung tragen müssen. Und wenn wir so weit sind, ich könnte das jetzt noch sehr weit ausführen, dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung. Letztlich geht es nicht durch Steigerung der realen Überschüsse, durch Wachstum, und die Forderungen müssen reduziert werden aus dem Finanzsektor. Aber letztlich kann man dann nur die Beanspruchung der natürlichen Ressourcen, die Beanspruchung auch von uns selbst, unserer eigenen Lebensfreude, auch unserer Gesundheit, unserer physischen, inneren Natur, nicht nur der äußeren Natur, kann man nur mit umgehen, kann man nur eine Lösung finden, wenn wir auch in der Lage sind, die Lebens- und die Produktionsweise zu ändern. Wir müssen eben übergehen zu einem anderen Energiesystem. Wir müssen umstellen von den fossilen Energieträgern auf die solare Energie, auf die Energie der Sonne, die wir auf verschiedenste Weise einfangen können, photovoltaisch oder als Windenergie oder eben auch als Biomasse, aber dann eben auch in den Grenzen, die von der Natur uns gesetzt sind und nicht darüber hinausgehen, so wie wir es gewohnt waren aus dem fossilen Zeitalter. Ein erneuerbares Energieregime ist langsamer, weil die Energiedichte der Erneuerbaren geringer ist als die Energiedichte der fossilen Energieträger. Es gibt nur eine Energie, die eine höhere Energiedichte als die fossilen haben, das ist die atomare Energie. Aber wir kennen alle nach Fukushima die Probleme, die die atomare Energienutzung mit sich bringt. Wir können uns das und vor allen Dingen nicht angesichts der zukünftigen Generationen leisten. Und wenn wir dann zurückkehren zu den erneuerbaren Energieträgern, müssen wir eben auch damit umgehen, dass die Energiedichte geringer ist, dass vielleicht auch die Energieausbeute von der eingesetzten Energie geringer ist, dann müssen wir eben die Lebensweise, die Produktionsweise ändern. Es muss regional zugehen, mehr als heutzutage. Es muss also auch langsamer sein, kleiner, und es muss dann in sozialen Formen auch geschehen, die anstelle des Äquivalenzprinzips, das auf den Märkten herrscht, auch der Solidarität mehr Rechnung getragen wird, also auch genossenschaftlichen Wirtschaftsformen. Darüber sollte Christian Felber mehr reden, weil er davon mehr versteht als ich. Aber ich erinnere daran, dass an dieser Stelle es angebracht ist, auch darauf hinzuweisen, dass seit dem 1. Januar 2012 wir im UNO-Jahr der Genossenschaften existieren. Die UNO hat dieses Jahr ausgerufen, offensichtlich auch in der Erkenntnis, dass der Kapitalismus, so wie er auf privatwirtschaftlicher Basis bislang gelaufen ist, irgendwie an eine Grenze gestoßen ist und dass wir uns der solidarischen und genossenschaftlichen Wirtschaftsformen auch wieder ein bisschen mehr entsinnen sollten, als dies in der Vergangenheit geschehen ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus